willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Hallo, du schöne Seele. Danke für dein Sein. Danke, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst und ich würde dir gerne eine Frage stellen. Für welche drei Dinge bist du jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Ich hoffe, du hast was gefunden. Ich bin mir sicher, du hast was gefunden. Ich war letzte Woche in einem Podcast zu Gast und da kam das Gespräch auch auf das Thema Dankbarkeit und ich habe erzählt, wie wichtig das für mein Leben ist und dass Dankbarkeit für mich eine Haltung zum Leben ist, tatsächlich. Und ich das sehr, sehr regelmäßig und jeden Tag praktiziere. Und vielleicht kann ich dich da nochmal dran erinnern, auch wenn ich das sicherlich schon öfter in dem Podcast erzählt habe oder gesagt habe. Aber halte ab und an inne in deinem Alltag und überlege mal, für was du gerade dankbar bist. Ich möchte dich hinweisen auf meinen kostenlosen Workshop, der noch einmal stattfindet. Und zwar am Dienstag. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der 11. Februar um 18.30 Uhr. Es gab ganz süß und ganz schön eine ganze Menge guter Rückmeldungen zu diesem Workshop. Es ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, so ein geschützter Raum. Es gab sogar das letzte Mal Pärchen, die daran teilgenommen haben, was ich ganz großartig finde. Es gibt eine kleine Meditation, natürlich die wichtigsten Fragen, die du dir im Kinderwunsch stellen solltest und einen wirklich schönen Austausch. Also wenn du Lust hast, am Dienstag dabei zu sein, würde ich mich riesig freuen. Den Anmelde-Link, den findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Außerdem möchte ich noch erzählen, dass du ja sicherlich weißt, dass ich Mentoring mache oder Coaching und da gibt es wieder Plätze, die frei sind. Ein paar meiner wundervollen Klientinnen haben 3 oder 6 Monatszyklen durchlaufen. Das heißt, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit und wenn du Interesse hast an so einem Mentoring, dann würde ich mich total freuen, wenn wir uns kennenlernen. Den Kennenlernen-Link findest du auch in den Shownotes. Und Mentoring bedeutet, dass wir uns alle 2 Wochen virtuell treffen und eine Sitzung haben von 90 Minuten. Zwischen diesen Sitzungen sind wir verbunden über einen Messenger deiner Wahl. Das heißt, alles, was hochkommt oder diese ganzen Prozesse, die du ja auch zu verarbeiten hast von Sitzung zu Sitzung, die begleite ich sozusagen dennoch, auch wenn wir keine Session haben sozusagen, also zwischen den Sessions begleite ich dich auch und du hast Zugang zu all meinen Online-Kursen. Also wenn du Interesse hast, ich würde mich unglaublich auf dich freuen, wenn du Bock hast, ja, etwas in dir zu transformieren. Das ist das Entscheidende. Wenn du Lust hast, da hinzugucken, was dich gerade beschäftigt, egal wo du auf dem Kinderwunschweg gerade bist, dann würde ich mich super, super freuen, wenn du in meinen Raum, in meine Welt kommst. So, aber jetzt erzähle ich ein bisschen von Marie, meiner Podcast-Gästin in dieser Folge. Wir haben eine ganze Reihe von Themen besprochen. Es geht um Endometriose, um Single-Sein, um Social Freezing. Also wir haben eine ganze Reihe von Themen, die wir miteinander gesprochen haben. Ich danke Marie sehr dafür, dass sie ihre Geschichte erzählt hat. Und sie erzählt davon, also sie erzählt von ihren 2 Endometriose-Operationen und wie die Endometriose sie schon sehr viele Jahre zuvor beeinflusst hat, also ihr Leben, ihre Lebensqualität beeinflusst hat. Das hat sie aber erst nach der Operation letztendlich verstanden oder gesehen. Sie gibt Tipps für alle, die vielleicht gerade in einem ähnlichen Prozess sind, was sie tun können. Marie erzählt, warum sie sich auch mit einem unerfüllten Kinderwunsch beschäftigt, weil eigentlich sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Sie ist Anfang 30, klar Endometriose, aber es gibt ja noch viele Jahre der Möglichkeit. Aber trotzdem beschäftigt sie sich sozusagen mit einem Leben ohne Kind. Und ich finde ihre Argumentation tatsächlich ganz spannend. Ja, sie erzählt außerdem, warum Gemeinschaft so wichtig ist. Ich nehme mal an, dir geht es wahrscheinlich auch so. Sonst würdest du nicht meinem Podcast zuhören. Ich finde, auch der Podcast lässt eine Gemeinschaft entstehen. Und Marie erzählt aber auch, obwohl es sie wirklich harte Jahre hinter sich hat, erzählt sie aber auch, was sie mitgenommen hat aus dieser Geschichte. Ja, warum sie jetzt zum Beispiel viel besser für sich einstehen kann. Und dadurch, dass sie das tut, haben sich auch die Beziehungen in ihrem Leben verbessert. Also sehr, sehr spannend. Marie erzählt von ihrer Transformation. Und ich würde sagen, hör rein. Ich freue mich, dass du da bist. Alles Liebe und viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich riesig, Marie im Podcast zu haben, die eine sehr spannende Geschichte hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Marie.
Ja, danke.
Ja, du bist eine Podcast-Hörerin, die schon ganz viele Podcasts gehört hat. Deswegen glaube ich, weißt du, kennst du schon meine erste Frage, die ich nämlich super gerne stelle. Wo warst du in deinen 20ern? Also warst du immer schon überzeugt davon, dass du eine Familie mit Kindern haben möchtest? Oder gab es auch eine Zeit in deinem Leben, wo du gesagt hast, ach nö, muss nicht unbedingt sein?
Also ich war immer komplett, also auch vor den 20ern, es war immer irgendwie klar, dass Kinder da sind, ja.
Ach, spannend, okay.
Und auch, also auch tatsächlich Kinder. Also es war auch immer irgendwie klar, dass
dass es mehrere sind.
Ja, oder also zumindest zwei, ja.
Okay. Und erzähl, wo du jetzt stehst, wenn du magst. Wie alt du bist und ob du Kinder hast.
ja, ich bin 33 Jahre alt und nein, ich habe keine Kinder und habe auch keinen Partner tatsächlich, ja.
Okay, also das heißt, wenn du einen Partner hättest, also wo du auch sagen würdest, das soll der Vater meiner Kinder sein natürlich, hättest du schon Kinder eigentlich?
Ja, ich denke schon. Also eigentlich hätte ich immer gedacht, dass ich jetzt Kinder hätte, ja. Aber ja, es war dann relativ, okay. Also es hat sich auch in den 20ern schon eigentlich gezeigt, dass ich nie so lange einen Partner hatte, dass ich dachte so, okay, mit dem Mann will ich jetzt irgendwie Kinder. So.
Ja.
Also auch das Gefühl irgendwie, das hatte ich auch erst einmal und ja, es ist aber dann irgendwie nie dazu gekommen und ja, akut wurde dann die Thematik irgendwie auch, also es fiel auch so tatsächlich mit diesem 30. Geburtstag zusammen, was ich so vorher auch immer nicht so gedacht habe oder ich war dann immer so, ja, der 30. Das wird immer so irgendwie so hochgebauscht und es war, also ich habe im September Geburtstag und im August habe ich dann die Diagnose bekommen, dass ich Endometriose habe.
Ach du meine Güte, also kurz vor deinem 30. Geburtstag.
Ja,
wow.
Genau. Und das war dann echt fies, weil
ja.
Dann vieles, ja, vieles zusammenkam einfach. Ja,
ja, glaube ich dir.
Und dann hatte ich auch sehr schnell dann die OP, ja, was ich auch so im Nachhinein so ein bisschen bereue, weil ich, ja, also es kein zertifiziertes Endometriosezentrum war.
Oh, okay.
Und ja, das war alles.
Warst du da nicht so in guten Händen?
Schwierig. Nee, gar nicht. Also es war dann irgendwie bei dem Arzt, auch wo ich jahrelang vorher in Behandlung auch war, der das eben vorher nicht erkannt hat. Und es war irgendwie so, dass, also im Nachhinein verstehe ich es auch gar nicht mehr so richtig, wie es dazu gekommen ist, dass ich nicht, also es war, oder ich verstehe es schon, also er hat mir tatsächlich auch ziemlich klar gesagt, so dass ich mich besser nicht beunruhigen sollte und besser nicht sozusagen alleine noch recherchieren sollte.
Okay.
Und die OP war dann recht schnell und dann, ja, war das Erwachen sozusagen aus der OP umso schlimmer. Also das ist, war der Arzt auch, wo ich jahrelang vorher irgendwie hingegangen bin, wo ich auch, also ich hatte, es gibt ja auch Frauen, die Endometriose haben, die keine Schmerzen haben oder nur wenig und ich hatte sehr schlimme Schmerzen, habe tatsächlich ihm gegenüber auch schon mal geäußert, dass, ob das das nicht sein könnte.
Ach, krass. Und er hat es nicht ernst genommen? Eine oder?
Nee, also er hat immer auch die Ultraschallbilder gesehen und meinte, nee, das sieht ja super aus. Und dann war irgendwann halt diese Zyste da. So. Und das war dann super schlimm, weil ich irgendwie aus dieser Narkose aufwachte und ja, er dann vor mir stand und sowas gesagt hat, wie ja, sie müssen ja Schmerzen gehabt haben und so. Und dann auch
Krass.
gleich auch schon irgendwie klar war,
Wie
dass das so
unverschämt.
auch ja, das war wirklich
Oder? Also finde ich
unverschämt.
total
Das war
unverschämt. Du
wirklich
sagst ihm,
unverschämt,
du
ja.
hast Schmerzen. Er nimmt es nicht ernst. Und erst nachdem er eine OP an dir ausgeführt hat, nimmt er es dann auf einmal doch ernst. Das finde ich
Genau,
irgendwie
und dann,
traurig.
das war wirklich, ja, wirklich, ja, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie
Ja.
schlimm das war. Also das, war einfach ein totaler Vertrauensbruch. Und ja, also er, genau, musste dann Gott sei Dank die OP auch sofort abbrechen, weil das halt um den Darm auch war, die Endometriose.
Okay.
Und ja, aber es war, also es war einfach sehr, sehr, sehr schlimm und gut, also
Und
ja.
war dir denn da, hat er auch irgendwas dazu gesagt, zum Thema Kinderkriegen?
Nee, das fieserweise auch nicht.
Okay.
Und das war auch eins der schlimmsten Erlebnisse. Also es war so eine private Klinik, wo ich war. Also
Ja.
jetzt kein richtiges Krankenhaus, sondern so ein Praxis mit so Betten. Und das also ich war dann noch 4, 5 Tage auch dort, weil ja auch die Sorge bestand, so dass sich das entzündet, also auch gerade mit dieser Darmgeschichte. Und dass ich natürlich dann irgendwie so am zweiten Tag auch mehr bei Bewusstsein war und auch einfach viel geweint habe, weil ich total durcheinander war. Und dann irgendwann sozusagen die Pflegerin sagte so, ja, aber es gibt ja jetzt auch Kinderwunschkliniken und
Okay.
sowas. Und ja, also es war, also mir war natürlich vorher auch schon bewusst mit Endometriose, dass es da Schwierigkeiten gibt und so. Aber also er hat mir nichts gesagt. Also er hat mir auch nicht genau gesagt, wo das jetzt genau ist. Und ich habe das dann nochmal eingefordert, so, aber es war auch, also ich war auch einfach vollkommen durcheinander so. Und das, also das
Ja.
Einzige, was er dann sozusagen endlich richtig gemacht hat, war auch, mich dann in ein ganz tolles Endometriosezentrum zu überweisen.
Immerhin.
Da hat er dann sozusagen auch angerufen und ich hatte dann direkt in der Woche danach einen Termin dort. Also immerhin das, aber der Schritt hätte eigentlich definitiv vor dieser OP schon erfolgen müssen sollen.
Ja, okay. Aber er dachte irgendwie, er könnte das machen, weil ihm nicht bewusst war, dass du so schlimm oder so viel Endometriose hast.
Ja, also es war aus seiner Sicht sogar so, dass er halt wusste, dass ich diese Zyste hatte, aber
Ja.
das für ihn noch nicht ganz klar war, ob ich Endometriose habe, so.
Okay, verstehe. Oh,
Und dann
wow.
war ich halt, also ich war im Albertinenkrankenhaus in Hamburg und also auf jeden Fall sehr große Empfehlung und
Ja, okay.
da war es auch so, da konnten die also da wurde mir dann auch gesagt, die können das wirklich auf dem Ultraschall auch direkt sehen, so. Und die haben auch mit mir 1 Stunde Diagnostikgespräch gemacht.
Wow.
Und anhand dieses Diagnostikgesprächs war es eigentlich schon glasklar. Also sie hat erste Stunde mit mir dieses Gespräch gemacht. Also
Ja.
okay, zu dem Zeitpunkt war es natürlich ohnehin schon klar, weil ich diese erste
Ja.
Bauchspiegelung hatte, dieser OP-Bericht vorlag. Aber trotzdem, sie hat 1 Stunde mit mir Diagnostik gemacht, wo mir auch so viele Dinge ja, wie Schuppen von den Augen gefallen sind,
Wow.
weil, also ich ja so viele Symptome auch hatte, die ich nie als
Ja.
Endometriose-Symptome eingestuft hätte. Also ich hatte auch, ja, wir haben eben über meine 20er geredet, ich hatte meine ganzen 20er wahnsinnig schlimme Rückenschmerzen, wahnsinnig furchtbare Rückenschmerzen.
Gott, und das kommt natürlich, kann auch davon kommen,
Ja, voll.
natürlich.
Ich habe, also mich haben Leute darauf
Wow.
angesprochen, weil ich gehumpelt habe. Weil ich gehumpelt
Wahnsinn.
habe und ich hatte, also ja, ich habe nach, wenn ich meine Periode hatte, habe ich die Tage danach gehumpelt. So, und das alles, ja. Also,
Unglaublich. Und dann ist es dir sozusagen klar geworden bei diesem Gespräch,
genau.
okay, das kommt alles daher. War das auch eine Erleichterung, jetzt dann zu wissen, okay, Das ist, ich meine, du warst ja wahrscheinlich beim Orthopäden und was weiß ich nicht alles. Und dann zu wissen, okay, das ist auch ein Symptom gewesen.
Es war viel später eine Erleichterung, muss
Okay.
ich sagen. Also ich
Ja.
höre das oft sozusagen. Also ich kenne ja auch jetzt sehr, sehr, sehr viele Frauen mittlerweile, die auch Endometriose haben. Und das ist natürlich was, was oft gesagt wird.
Ja.
Und es war bei mir auch irgendwann diese Erleichterung da. Aber
Was
das
war am
letzte
Anfang? War es nicht
Schock,
Erleichterung? Schock.
absoluter Schock. Also ich war
Okay, wow.
komplett, also es hat mir komplett irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen. Und es war auch, also natürlich irgendwie total destruktiv, aber es war auch ein super langer Prozess, mir das selber so zu verzeihen auch. Wobei ich auch sagen
Oh,
muss,
wow.
ich war auch bei anderen Ärztinnen. Also ich habe teilweise auch an einem anderen Ort gelebt, war da auch bei einer
Ja.
Gynäkologin. Ich war auch mehrfach bei meiner Hausarztpraxis.
Ja.
Bin da vorstellig geworden, da haben die auch nur gesagt, ja, Reizdarm und so weiter. Mit dieser ganzen
Ja.
Rückenproblematik war ich da natürlich auch. Habe dort auch tatsächlich das Wort Endometriose in den Mund genommen. Es ist aber natürlich auch so, dass man selber das irgendwie auch nicht wahrhaben will. Also
Ja.
man will das nicht haben.
Natürlich.
Und wenn man dann das einmal in den Mund nimmt und dann
Ja.
sagen zwei Ärztinnen zu dir, nee, das ist es wahrscheinlich nicht, dann denkst du auch, ja, ach,
Ja, Gott sei
super,
Dank.
genau.
Ja, klar. Ja, verstehe
Und
ich.
ja, aber
Wahnsinn.
deswegen, es war echt lange ein Schock und eine Erleichterung war es erst auch eine ganze Weile nach der zweiten OP, als ich wirklich gemerkt habe nach der zweiten OP, okay, meine Symptome, meine Lebensqualität ist viel, viel besser. Also dann war es irgendwann, kam
Das
letztens so
glaube
dieses
ich.
so,
Ja.
ja.
Ja, also das heißt, für alle, die zuhören, immer, ne, wenn man die Vermutung hat, zu Fachleuten gehen. Das muss man ja einfach sagen. Inzwischen gibt es Gott sei Dank viele, relativ viele, deutschlandweit relativ viele Endometriosezentren und sich wirklich da vorzustellen. Und ne, wenn man falsch liegt, umso besser, ja. Und wenn man das Gefühl richtig ist, wird einem da wenigstens auch
Genau, also
geholfen,
nur zu
ne?
Endometriose zertifizierten Zentren würde ich da sogar noch zufügen, weil
Ja.
dieser Arzt, der mich ja operiert hat, der hat auch gesagt, ja, aber ich
Ach.
operiere das seit 30 Jahren. Ich bin der absolute Experte. Also ich würde wirklich auch auf diese
Wow.
Zertifizierung
Gut,
total
dass wir
Wert
darüber
legen.
gesprochen haben, ja.
Ja, und was ich auch nur empfehlen kann, ist eben auch ja, sehr stark zu gucken, was können alles Symptome sein. Und auch nicht nur, also es gibt ja sehr viele verschiedene Seiten und Bücher an Symptomen, weil ich erfülle ganz viele von diesen Symptomen, die sozusagen bei den ersten Google-Treffern kommen, hatte ich auch nicht. Also ich hatte,
Ja.
da steht ja immer sowas wie unregelmäßige Periode, ich hatte eine super regelmäßige
Ja,
Periode.
ja.
Und deswegen, also, und das empfehle ich auch. Und dann eben auch ganz klar dieses Schmerztagebuch zu führen und sich wirklich auch
Ja, guter
absolut
Hinweis.
auf so Termine bei Ärztinnen vorzubereiten. Also wirklich sich vorher das zurechtzulegen
Ja.
und
Guter Hinweis, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und deswegen glaube ich, ist diese Krankheit, die ist ja auch erst seit wenigen Jahren gefühlt im Bewusstsein von mehr Menschen, ja. Und ich glaube, dass sie deswegen halt auch so spät diagnostiziert wird. Ich weiß gar nicht, im Schnitt war es früher irgendwie nach 7 Jahren oder irgendwie so, habe ich im Kopf, weiß ich gar nicht, also nach einer unfassbar langen Zeit. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, weil es so unterschiedliche Symptome gibt von Frauen, die Endometriose haben, gar nichts merken, bis hin zu denen, die super viele Symptome haben, aber vielleicht nicht die klassischen in Anführungsstrichen. Also es ist wirklich eine verrückte Krankheit, muss man ja auch wirklich sagen, ne?
Total, ja.
Und die zweite OP, wie schnell kam die nach der ersten? Also wie viel Zeit lag dazwischen?
Die war dann im, also die erste OP war Ende August vor 3 Jahren und die zweite war dann im Februar, also circa ein halbes Jahr später.
Ah,
Und ich
okay,
muss
so
dann auch
schnell
sagen,
dann
ich
auch.
genau, und es war sogar auch, dass ich sie auch zweimal verschoben habe, weil ich einfach nach
Ja.
diesem Horrorerlebnis sehr, sehr, sehr große Ängste dann hatte.
Ja, wovor hattest du am meisten Angst?
Ja, auch wieder dieses aus dieser Narkose aufwachen und also dieser Moment für mich, das war einfach total schlimm. Irgendwie, ja. Und also ich habe da natürlich auch viel gelesen. Also dann Also deswegen auch dieses davor, das hat gar nicht zu mir gepasst. Also eigentlich ist es so, wenn irgendwas ist, dann lese ich alles, was es dazu gibt. Und das habe ich nach dieser ersten OP gemacht. Und das war dann auch nicht einfach. Also dann hatte ich irgendwie so 2 Wochen, wo ich nur noch geheult habe, weil ich dann sehr viel gelesen habe.
Klar.
Und ja, was tatsächlich auch schon war, was ich dann auch noch vor der zweiten OP gemacht habe. Und das brauchte natürlich auch einen Moment Zeit, dass ich dann auch das erste Social Freezing schon gemacht habe.
Ah, das hast du zwischen den OPs gemacht.
Genau,
Ah,
weil ich halt
okay.
natürlich in der Zeit dann auch gelesen hatte, dass es sinnvoller ist, es vor einer OP zu machen.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und war das für dich eine Überwindung oder war das sehr klar? Also ich finde Social Freezing gut, ehrlich gesagt, also weil ich das ne, sehr selbstbestimmt auch finde, das zu tun. War das irgendwie etwas, wo du sofort, also wo du hast dich wahrscheinlich eingelesen und wo du sofort gesagt hast, ja, mache ich. Stehe ich voll hinter und muss ich gar nicht drüber nachdenken?
Ja, also war wirklich sofort.
Okay.
Das war für mich, also ich hatte vorher schon von Social Freezing gehört,
Ja.
gar nicht unbedingt in so einem medizinischen Kontext, aber ich hatte gehört, dass es das gibt. Und dann hatte ich halt irgendwo, ja, hatte ich halt in dieser Recherchephase gelesen, dass es für Endometriose-Patientinnen vor so einer OP an den Eierstöcken empfohlen wird.
Ja.
Und dann war für mich vollkommen klar, das
Dass
zu
du das
machen.
machst.
Ja.
Okay, wow, tough, finde ich auch. Ne, also erst hast du dieses traumatische Erlebnis, muss man ja sagen, mit der ersten OP, dann Social Freezing und dann die zweite OP. Und das ist das die OP gewesen, die 6 Stunden gedauert hat, die zweite?
Genau, ja.
Okay, wow, das sagt ja
Ja.
halt auch schon ganz schön viel aus, ne?
Ja, genau. Also ich war irgendwie auch für 4,5 Stunden geplant und dann
Oh.
waren es 6 Stunden, ja.
Oh, wow. Und haben Sie, ich weiß gar nicht, man kriegt wahrscheinlich nicht alles weg, ne? Aber haben Sie.
Also es wurde zu mir gesagt, dass alles entfernt werden konnte, ja.
Ah, okay. Und magst du kurz noch erzählen, was, wie hast du dich dann wieder erholt nach der zweiten OP? Ich meine, das ist ja echt eine heftige OP, wenn die auch 6 Stunden dauert. Da braucht man ja wahrscheinlich eine ganze Weile, um wieder auf die Beine zu kommen, sowohl körperlich als auch psychisch, oder?
Total, ja, total. Also es war ja in meinem Fall tatsächlich auch so, dass, wie gesagt, ich also auch der Darm betroffen war. Also ich hatte auch eine Darmteilresektion.
Okay.
Und ja, es war ganz, ganz schwierig. Also auch, und es war dann aber auch irgendwann klar, ich muss jetzt diese zweite OP machen.
Ja.
Ja, also kann ich ja, sage ich jetzt auch gerne hier. Ja, ich hatte auch wirklich einfach Blut im Stuhl. Also ich habe gemerkt,
Wow.
es geht nicht mehr. Ich hatte unfassbar Schmerzen auch nach dieser ersten OP, weil es ja im Grunde nur aufgemacht worden ist und wieder zu. Und
Ja.
ist dann noch viel schlimmer war als
Oh,
vorher und
wow.
einfach ich wahnsinnig furchtbare Schmerzen hatte.
Ja.
Also es war also physisch auch, ich mache sonst auch viel Sport und ich konnte auch in dieser Zeit einfach kein Sport machen. Also es war ganz schlimm so.
Ja, ja.
Und genau, du hast aber eigentlich nach der Regenerationszeit, glaube ich, gefragt. Also es hat wirklich unfassbar lange gedauert. Also, wie gesagt, es war so die erste OP Ende August, dann die zweite OP im Februar und dann war ich, glaube ich, eigentlich wirklich auch erst so im Mai, Juni wieder hergestellt. Man soll ja auch
Ja.
ganz lange nach der OP auch kein Fahrrad fahren, eigentlich 3 Monate.
Wow.
Genau, also es war ganz, ganz schwierig und genau, bin dann auch Gott sei Dank nach den, ja, ich glaube 3 Wochen waren das, war ich dann auch
Ja.
in der AHB, also in unserer Anschlussheilbehandlung auch, was unglaublich gut war. Also es war so
Schön.
gut, dass ich da komplett raus war und dass ich in so einer ganz anderen Welt war
Ja,
und
glaube ich.
weil ich hätte auch niemanden anders ertragen. Also auch als ich dann wieder zu Hause war, sozusagen nach diesem, ja, das muss ja dann, ja, war so im März, dass ich da war. Also auch in diesem April, Mai, dass ich mich auch noch ganz lange voll auch, ja, total isoliert gefühlt habe. Also dass ich irgendwie auch das Gefühl hatte, so, dass das einfach furchtbar schwierig auch irgendwie war. Das so,
Ja.
und das tat in der Reha sehr gut, dass ich da irgendwie auch Frauen gefunden habe, die das Gleiche so teilen. Und es war auch ganz toll, weil ich danach auch eine Person hatte, mit der ich danach ganz viel noch in Kontakt war
Ach,
und
schön.
das dann auch so in den Alltag mitnehmen konnte, wo ich halt weiß, das können jetzt irgendwie meine Freundinnen, die hier in meinem Alltag sind, mit denen kann ich nicht drüber reden.
Ja.
oder habe es auch versucht, aber da ist einfach, war in Teilen sozusagen das Verständnis nicht da. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders, weil ich auch, glaube ich, jetzt selber natürlich ein bisschen mehr Distanz dazu habe und besser irgendwie drüber reden kann. Und es mittlerweile auch so ein bisschen, glaube ich, gerechter für Leute drüber sprechen kann, die jetzt irgendwie nicht in dieser Thematik sind. Also ich kann die jetzt, glaube ich, irgendwie anders abholen irgendwie.
Verstehe. Also das heißt mal wieder, ne, höre ich daraus, in Gemeinschaft lässt sich das besser, ne, besser halten sozusagen, ne, und lässt es sich besser gesund werden auch wieder, ne? Und es ist ja für finde ich, für alle Themen rund um den Kinderwunsch, ne? Ob es der unerfüllte Kinderwunsch ist oder keine Ahnung, das zweite Kind kommt nicht oder was auch immer, ne? Oder ob der Kinderwunsch weg ist, es ist immer gut, sich mit anderen Menschen auszutauschen, höre ich daraus. Und sag mal, was würdest du sagen für Frauen, die vielleicht jetzt so eine OP vor sich noch haben? Was ist so der Tipp für deine, für die mentale Gesundheit, die du geben würdest?
Ich glaube immer wieder dieses Bewusstsein, es gibt wieder andere Zeiten. So, das ist jetzt
Gut.
irgendwie die Welle und man ist jetzt gerade, also im negativen Sinne, man schwimmt jetzt gerade ganz oben auf dieser Welle oder ist sozusagen kurz vorm Zusammenbruch und es kommen einfach wieder andere
Gut,
Zeiten. So, und
gut.
sich da auch wirklich ganz, ganz viel Zeit zu geben. Also, weil, wie gesagt, es
Schön.
hat wirklich, ja, also ich würde wirklich behaupten, dass es bei mir wirklich ein Jahr gedauert hat, bis
Glaube
ich
ich
wieder
dir.
irgendwie so in meinem Alltag angekommen bin und bis ich auch wieder Zeit überhaupt für andere, also Kapazitäten für andere Dinge irgendwie hatte.
Finde ich einen guten Hinweis, sich wirklich selber auch Zeit zu geben, ne? Dass es halt dauert tatsächlich. Und sag mal, hattest du in der Zeit, also du hattest ja dann schon Eizellen eingefroren, hattest du in der Zeit auch damit zu kämpfen, mit der Sorge, dass das mit dem Kinderwunsch nicht mehr klappt? Oder war das sozusagen etwas, wo du gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht hast, weil du einfach beschäftigt warst mit wieder gesund werden?
Ja, das ist auch so eine Thematik. Also ich hatte dann ja unglaublich viele Gynäkologinnen um mich herum,
Gut, ja,
also durch
klar.
diese Kinderwunschpraxis, wo ich
Ja.
dann auch gar nicht nur einen Gynäkologen hatte, glaube ich auch, sondern auch zwei
Ja, also
verschiedene.
die Kinderwunschpraxis, wo du das Social Freezing gemacht hast.
Genau, dann
Okay.
hatte ich ja noch, ja, oh Gott, dann in der im Krankenhaus sozusagen hatte ich ja auch meine Gynäkologin. Das war mein Ruhepol. Also
Oh,
die hat ganz viel
schön.
auch an Vertrauen so in Ärztinnen wieder irgendwie hergestellt. Aber die war natürlich nur sozusagen zu gewissen Zeiten irgendwie zu erreichen so. Und dann hatte ich in der Reha ja auch noch
Stimmt.
Gynäkologinnen und hatte selber aber in der Zeit, nee, genau, hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte gar keinen festen Gynäkologen, weil ja ich mich sozusagen dann nach dieser ganz schlimmen Erfahrung auch von dem gelöst hatte.
Na klar.
Und dann hatte ich, glaube ich, nach der zweiten OP, aber hatte ich dann hier auch sozusagen wieder einen neuen in meinem Wohnort, einen neuen Gynäkologen, wo ich aber offen gestanden, wie so viele Frauen, die Endometriose haben, auch gar nicht so lange geblieben bin. Also ja, ich habe jetzt wieder eine ganz tolle Gynäkologin.
Super.
Jetzt
Das ist
bin ich
so
aber sehr
wichtig.
abgeschweift.
Nee, überhaupt gar nicht schlimm.
Also
Genau, ob der
das Schlimme, es
Kinderwunsch
war
noch
aber
so.
ganz schlimm, weil ich hatte diese ganzen Ärztinnen um mich herum, die mir unglaublich, also leider auch sehr grenzüberschreitend ihre Meinung auch mitgeteilt haben. Jetzt
Zum
guckst
Thema
du ganz erschrocken.
Kinderwunsch.
Also die mir, ja, also unglaublich viele, die mir gesagt haben, ja, dann aber sofort nach der zweiten OP schwanger werden, wobei ich ja auch mitgeteilt hatte, dass ich keinen Partner habe. Dann auch zum Social Freezing. Das wurde dann sozusagen auch in der Reha thematisiert bei dem ersten Gespräch dort. Also bei meiner Aufnahme auch wurde das auch kommentiert und sozusagen ja negativ irgendwie
Echt?
hinterfragt. Und das fand ich so
Warum?
übergriffig. Also es war sehr,
Krass.
ja, fand ich total schwierig, ja.
Ja, glaube ich dir. Okay. Und wie soll ich sagen? Also Social Freezing ist, also ich finde es gut, aber es ist jetzt natürlich meine subjektive Meinung. Natürlich können andere Leute anderer Meinung sein, aber ich finde es erstmal sehr selbstbestimmt. Aber es ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie, ne? Dass es noch
Das
klappt,
weiß
ne?
ich,
Wie gehst du
ja.
damit um?
Gut. Also genau, ich kann auch sagen, tatsächlich, das war auch ein harter Moment, aber der erste Arzt so in dieser Social Freezing Behandlung, der hat auch danach sehr, also sehr klar zu mir gesagt, dass ich keine Kinder haben werde.
Was?
Ja.
Gott. Auch
Ja.
aufgrund dieser Endometriose-Diagnose sozusagen.
Und ja, das war einfach ja auch super schwierig. Und ich habe aber
Schrecklich.
trotzdem gesagt, ich mache das weiter. Genau, deine Frage war eigentlich eine ganz andere. Es war eigentlich, warum ich mich trotzdem mache, auch wenn ich keine Garantie
Nee,
habe
oder
und
ja, nee,
auch wenn es
ja, und vor
eventuell
allen Dingen,
schwierig sein
wie
kann.
gehst du damit um, dass es, ne, also es ist halt keine Garantie ist, sozusagen, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt im Leben ja für nichts eine Garantie so. Also
Wohl
ich
wahr.
bin da auch schon sehr nüchtern und rational irgendwie auch rangegangen. Also ich bin sonst schon eher sehr emotionaler Mensch. Aber ich
Ja.
habe mich ziemlich schnell auch mit den Fakten, mit den Statistiken irgendwie auseinandergesetzt, so.
Ja.
Und von daher war mir von Anfang an klar, wie schwierig es ist, also in meinem Fall im Besonderen, aber auch generell in eine Kinderwunschpraxis zu gehen, auch wenn dann vielleicht sozusagen der Partner sozusagen
Ja.
die medizinische Problematik irgendwie hat. Also mir war vollkommen klar, dass die Erfolgschancen nicht hoch sind. Es war aber, es ist einfach auch bis heute total wichtig für mich, dass ich mir diese Möglichkeit gegeben habe. Und ich habe es ja dann noch wiederholt und ich habe auch eine PRP-Behandlung. Das möchte ich hier auch tatsächlich sehr gerne sagen,
Ja.
weil dadurch die Ergebnisse auch einfach besser
Ja.
geworden sind, sozusagen. Also ich
Ja.
einfach quantitativ mehr Eizellen auch entnommen habe und es ist ja
Hm.
immer noch in Studien,
Ja.
aber man auch stark davon ausgehen kann, dass sich auch eben die Eizellqualität
Dadurch auch
dadurch erheblich
verbessert.
verbessert.
Ja.
Und bin da total froh, dass ich mich da also in dem Sinne für mich gesorgt habe, so wie
Ja.
ich das bestmöglich kann. Und es ist für mich, glaube ich, wird es, ja, das ist es, glaube ich. Ich habe für
Ja,
mich
ja.
gesorgt und
Ja, finde
ich
ich
habe
gut.
irgendwie einen Wunsch und ich habe
Ja.
alles getan, was
Ja.
ich tun kann.
Ich kann
So.
das total nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte mich in einer Situation tatsächlich auch dafür entschieden. Ne?
Ja, und
Also auch wenn
ich.
die Hoffnung nicht bei 100% ist oder die Garantie nicht bei 100% ist. Aber
Ich
warum
habe
denn
es
nicht?
versucht, so.
Ja,
Ich habe es
eben,
versucht, ja.
eben. Ja, und dieser unverschämte Arzt, ich meine, das ist mir auch mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte auch eine Bauchspiegelung, also eine Gebärmutter und Bauchspiegelung und ich hatte keine Endometriose, aber ich hatte diese Adenomiose in der Gebärmutter. Und da weiß ich auch noch, dass der Arzt zu mir gesagt hat, ja, eigentlich können Sie sich die sofort rausnehmen. Und ich war so, what? Okay, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Das war auch ein
Also
sehr,
ich
sehr krasses
muss,
Erlebnis
ja,
in
also
meinem
ich muss
Leben.
tatsächlich sagen, dass das wirklich sehr, sehr krass war, aber dass ich in Teilen auch glaube, dass das vielleicht sogar auch ganz gut war, irgendwie, um
Aha,
auch
spannend, erzähl.
realistisch zu
Ah,
bleiben.
okay.
Also in dem Moment war das nicht
Ja,
sonderlich
nee.
feinfühlig, aber es hat irgendwie auch so eine Art Kampfgeist bei mir
Ja,
geweckt. Also ich
cool,
habe dann natürlich
gut.
irgendwie die Kinderwunschpraxis gewechselt. Bin
Ja.
danach, also ich muss sagen, auch Gynäkologie, ich gehe nur noch zu Ärztinnen.
Ja,
Voll, weil ich wirklich
verstehe ich.
leider so ganz klischeehaft die Erfahrung gemacht habe, dass Ärzte eher dazu tendieren zu sagen, nee, nee, das ist nicht so. Und ich bei Ärztinnen wirklich jetzt durchweg, und auch da war ich jetzt bei verschiedenen in der neuen Kinderwunschpraxis, auch bei zwei verschiedenen Ärztinnen innerhalb der einen Praxis, auch im Nachgang jetzt bei zwei verschiedenen Ärztinnen, wo ich normal gynäkologisch auch in der Behandlung bin. Und bei denen kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Die sagen, wenn sie etwas nicht wissen und sagen, dass sie das nochmal recherchieren, bei Kolleginnen
Super
erfragen
gut,
oder mich
super
an
gut.
andere Praxen irgendwie weiterleiten. Und
Ja.
das finde ich ja, das ist
Es ist schon
einfach.
wieder, also da reden wir auch ganz schnell über Männer, die, ne, also auch dein erster Arzt, das hört sich irgendwie so ein bisschen an, Männer, die sich überschätzen, ne?
Ganz
Also,
klassisch,
oder?
ja,
Also, das, ne, also
voll.
deine
Und
Geschichte spiegelt das schon sehr, sehr krass wider auch, ne? Und auch finde ich,
ja,
dass wir nicht, dass wir als Frauen nicht so Gehör finden in der Medizin, ne?
überhaupt nicht. Also ich will mich jetzt auch gar nicht so in diesen Ärzte-Stories verlieren, aber ich hab so krasse Sachen erlebt. Also auch, wie
Ja,
gesagt, auch
glaube
bei
ich
meinem
dir.
Hausarzt.
Ja.
Ich bin nach dieser OP, ich hatte so eine richtige Wut.
Ja,
Also
glaube
ich
ich.
bin durch die Stadt gerannt und habe so Endometriose-Sticker überall
Ach, wie
hingepatscht. Und ich habe auch
Gut.
dem ersten Gynäkologen, ich habe dem einen Brief geschrieben.
Ja, toll.
Und ich war auch noch mal bei meinem Hausarzt, der mich ja auch jahrelang betreut hat und
Ja.
der ja von ganz vielen Symptomatiken auch wusste. Und ich bin einfach nur zu ihm hin und habe gesagt, hey, ich hatte gar keinen Reizdarm, ich
Ja.
hatte Endometriose im Darm. Und dieser Mann saß vor mir, also klar, ist ein Internist, man muss nicht
Ja.
alles wissen,
Ja.
aber der hat zu mir gesagt, das gibt es nicht. Und ich hatte vorne bei der Theke meinen OP-Bericht
Ja.
einscannen lassen von meiner 6-Stunden-OP. Und er sagt mir, es gibt es nicht. Und ich bin
Das ist ja
wirklich, ich
verrückt.
habe, also, wie es richtig war, einfach, also,
Ist ja Gaslighting von
ja,
einem Arzt.
komplett, komplett. Also,
Völlig verrückt.
es ist
Wahnsinn.
wirklich, also, es ist so, also ich kann das auch irgendwie gar nicht mehr glauben, was mir
Nee.
irgendwie alles so
Wahnsinn.
passiert ist, ja.
Und geht es dir heute gut körperlich?
Ja,
Schön.
also ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt auch, sagen, wann hatte ich das letzte Mal? Im Mai diesen Jahres hatte ich das letzte Mal Social Freezing und das war jetzt auch das letzte Mal für mich. Also ich
Ja,
hatte dann irgendwann
ja,
diese Eingebung, okay,
ja.
jetzt passt es, jetzt ist es sozusagen, jetzt habe ich für mich gesorgt und
Super
ich werde
gut.
sehen sozusagen in der
Ja.
Zukunft, was passiert. Und genau, also wenn ich eben dann nicht diese Endovel nehmen kann, und das konnte ich ja dann während des Social Freezings nicht, dann merke ich schon, dass es dann schwierig ist,
Okay.
dass ich dann natürlich auch wahnsinnige Schmerzen habe und dass es dann wahnsinnig wichtig ist für mich. Also, dass ich dann, das klingt auch ein bisschen hart, aber dass ich dann eigentlich gar nicht arbeiten kann. So, oder ich habe
Nö,
dann immer gearbeitet,
glaube
aber
ich
ich
dir.
habe dann einfach sehr schnell gemerkt, dass ich alleine schon durch einen normalen
Ja.
Arbeitsalltag so gestresst war durch diese Schmerzen. Also es war
Ja.
dann wie so eine Spirale, dass ich Schmerzen hatte. Dann einfach, was für mich normalerweise ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag ist, wo ich mich dann nicht gestresst fühle, aber dass das einfach so eine Spirale war. Und ja, dass ich dann, ja, aber das sind dann eben Gott sei Dank nur kurze Phasen und ich bin einfach total froh, dass ich normalerweise diese Hormone habe und dann auch
Ja.
komplett mein Leben so leben kann und
Gut.
einfach sehr viel unterwegs sein kann. Und das ist super, ja.
Ja, Gott sei Dank.
Und
Also
das
es
weiß ich
freut
natürlich jetzt
mich.
auch viel mehr zu schätzen, weil es natürlich eine sehr lange Zeit war, dass ich diese krassen Schmerzen hatte
Ja.
und auch total dachte, also es ist ja, ist anscheinend einfach bei chronischen Krankheiten so,
Ja.
dass man natürlich irgendwie auch ab einem gewissen Zeitpunkt total denkt, das wäre irgendwie normal, weil sich das so
Ja,
langsam
glaube ich dir.
einfach nach oben geht, dieses
Ja.
Schmerzpegel. Und das war dann wirklich auch eine Offenbarung für mich, als ich diese Schmerzen einfach nicht mehr hatte. Und ich dachte so,
Wahnsinn.
okay, krass,
Ja.
das ist eigentlich
Ja.
die normale Lebensqualität, die ich irgendwie
Ja.
haben kann.
Wahnsinn. Und sag mal, du hast im Vorgespräch erzählt, dass deine Tante auch Endometriose hat. Konntest du dich mit ihr austauschen?
Leider nicht, nee.
Ach, schade.
Also das war, nee, genau. Also das ist wirklich schade. Es war so ein bisschen, also ich glaube, es ist auch so ein Punkt. Also sie hat danach auch tatsächlich eine Tochter bekommen. Sie hatte eine OP und
Okay.
war dann sehr schnell schwanger. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass sie, ja, also ich habe einfach gemerkt, dass sie das total von sich so abgespalten hat. Das war schwierig. Also interessanterweise konnte ich mich mit ihrer anderen Schwester, mit der konnte ich total toll darüber reden. Und das war für mich so eine ganz große Hilfe. Und das war ein toller Austausch so. Und aber ja, es ist eben dann einfach auch nochmal wichtig, dieses so auch bekannt, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, wenn also es einfach natürlich vererblich ist, dass es genetisch ist. Und ich auch im Nachhinein sehr davon zum Beispiel überzeugt bin, dass meine Großmutter das auch hatte,
Ah,
weil man das
spannend.
natürlich irgendwie auch
Woran
nicht
machst du
mehr,
das fest?
also sie hat 4 Kinder bekommen, aber sie hatte auch, ich glaube, 4, 5 Fehlgeburten. Und also ein Zeichen, woran ich das so konkret auch festmache, ist, dass meine Oma und ich beide, dass wir immer das ganze Jahr eine Wärmflasche uns machen, immer. Und also was ich tatsächlich weiß, dass sie sozusagen nach ihrer letzten Schwangerschaft, dass ihr dann kurze Zeit später die Gebärmutter entfernt wurde.
Okay, ja, das
Und
sind schon Anzeichen.
ja, und es ist natürlich, also damals wurde das natürlich dann nicht irgendwie weiter versucht oder
Ja,
verfolgt.
ja, ja.
Aber ich glaube, durch diese, ja, sehr gehäuften Fehlgeburten, und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, dass meine Oma da so sehr, sehr offen auch
Ja,
drüber
oh toll, gar nicht
spricht.
selbstverständlich für ihre Generation.
Nee, überhaupt nicht. Und ja, dass sie das auch Also auch mit so einer Resilienz immer irgendwie, aber dass sie mir auch, ja, also sehr früh, auch wenn ich irgendwie alleine bei ihr war, dass sie mir das auch erzählt hat und dass sie
Wahnsinn.
das aber trotzdem auch, also jetzt als ich jugendlich war oder junge Erwachsene so, und dass sie da über sehr, also auch, ja, so einen resilienten Umgang einfach mit hatte, ne? Dass sie sehr offen darüber gesprochen hat und es auch irgendwie, ja, dann aber irgendwie auch weitergehen musste. Also, dass sie
Ja.
da auch, also gesagt hat, das war ganz, ganz schlimm, aber dass sie
Ja.
trotzdem einem irgendwie auch das Gefühl gegeben hat, so, hey, es ging dann auch weiter. So.
Ja, total gut.
Und ja, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Total. Und vielleicht kommt diese Resilienz auch daher, dass sie es halt nicht runtergeschluckt hat und verdrängt hat, sondern darüber geredet hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Tatsächlich, ne? Und sich ihre Gefühle eingestanden hat, ihre Trauer eingestanden hat und gleichzeitig aber auch gesagt hat, aber es ging trotzdem immer weiter. Und wie war das sonst? Konntest du, du hast gesagt, du hast eine Schwester, konntest du mit ihr darüber reden? War sie, also ich meine, ich stelle mir das ja halt auch so vor, ich meine, so nach der OP, okay, du gehst in die Reha und so, aber du brauchst ja wahrscheinlich auch einfach Hilfe, oder? Also so im Alltag, ich weiß es nicht, du kannst ja nicht schwer heben oder solche Sachen, oder?
Ja, tatsächlich, also bei meiner Schwester, meine Schwester hat auch zwei Kinder und
Ja.
es war nach der OP so, dass ihr zweites Kind da relativ klein war, also unter einem Jahr auch, und dass sie sozusagen jetzt physisch mir irgendwie nicht viel helfen konnte oder
Okay.
jetzt nicht irgendwie
Ja.
Einkäufe oder so auch übernehmen konnte, aber dass sie emotional einfach total für mich da war und
Toll.
auch, also sie selber auch geschockt war, ja, wie lange sie das nicht gemerkt hat, auch dass es mir so
Ja.
schlecht ging, so, und dass sie da wirklich eine ganz große Stütze einfach war, ja. Und also auch tatsächlich also auch meine Eltern, dass da einfach ich da sehr gut mit denen auch drüber reden konnte, auch mit meinem Vater
Schön,
und so, und dass uns das
großartig,
sehr zusammengeschweißt hat, also dass ich da auf jeden Fall,
dass du da gut aufgehoben bist und warst. Super toll.
ja.
Und sag mal, wie ist das für dich, zwei Nichten zu haben? Ist das schön wahrscheinlich, aber ist da auch so ein bisschen Wehmut in dir oder? Wie stelle ich mir das vor, wenn du
Es
darüber
ist
reden
einfach nur
möchtest?
schön.
Ah, wie
Es
toll. Das ist ja
ist
cool.
wirklich
Oh,
einfach
wie
nur schön.
super.
Also tatsächlich hat meine Schwester mir auch diese Frage gestellt, weil sie dann das zweite Kind auch
Ja.
wirklich recht kurz vorher hatte, bevor ich diese OPs auch hatte, und hat mich dann auch einmal ganz offen gefragt, und das fand ich auch gut, weil das
Ja.
anscheinend bei ihr irgendwie so eine Sorge war. Und ich war aber
Toll.
auch, also es ist wirklich für mich einfach eine totale Freude, dass meine Nichten da sind, ja.
Oh, schön. Das finde ich ja wundervoll, dass das nicht mit, ne, also mit, also, und es wäre aber auch ja okay, ne, wenn da auch noch andere Gefühle wären, ne, das ist ja, wäre ja völlig in Ordnung, aber wunderschön, dass es für dich einfach nur schön ist.
Total. Also ich muss sagen, es gab auch später so, es ist irgendwie, hängt auch, glaube ich, sehr von den Phasen ab, so. Und bei meinen Nichten, nee, da war das nie so. Was ich tatsächlich wirklich zweimal auch hatte, war irgendwie, dass Freundinnen mir mitgeteilt haben, dass sie schwanger sind.
Ja.
Und es war auch bei beiden tatsächlich, dass ich nicht so ganz viel irgendwie auch von dieser Diagnose irgendwie erzählen konnte aus unterschiedlichen Gründen. Und dass das dann zum Beispiel wiederum für mich ganz schlimm war. Also, dass ich wirklich,
Ah, okay.
ja, sie mir das gesagt haben. Und das eine Mal, ja, war das irgendwie in der Stadt, und dann bin ich auch nach Hause und habe irgendwie nur noch den ganzen Abend geheult. So, oder das zweite Mal war dann irgendwie so am Telefon, und da war ich auch nur froh, dass ich jetzt quasi nicht mit ihr im
Ja,
Raum bin, sozusagen,
ja.
die sich freut und auch, glaube ich, total stolz und freudig war, mir das erzählen zu können. Und ich war einfach nur froh, dass ich nicht mit ihr im Raum bin, sondern dann irgendwie auflegen konnte und
Ja.
für mich in Ruhe irgendwie weinen konnte.
Ja.
Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass das beides Male so Situationen war, die so in diesem aktiven Social Freezing-Prozess waren, und
Okay. Du halt ganz woanders gerade gestanden hast.
total, und man ja auch
Ja.
hormonell, also
Ja,
natürlich darf
stimmt,
man das
ja.
überhaupt nicht unterschätzen,
Ja.
was diese Behandlung auch mit einem macht. Also
Stimmt, hast du natürlich recht.
das ist richtig heftig, dass man auch in Teilen einfach auch, ja, ich will nicht sagen, eine andere Persönlichkeit hat, aber ich glaube, jeder, der diesen Prozess schon mal gemacht hat, der weiß, was ich meine, dass man einfach zum gewissen Teil nicht mehr man selber ist.
Absolut, verstehe ich total. Also bei mir ist es zum Beispiel schon so, wobei es besser geworden ist im Laufe der Jahre, wenn ich PMS habe. Also da erkenne ich mich auch manchmal nicht wieder tatsächlich, ne? Weil ich so anders reagiere und so dünnhäutig bin. Und also insofern kann ich mir das annähernd vorstellen, dass das ganz schön krass ist, natürlich. Und sag mal, bist du ein optimistischer Single?
Also optimistischer Single sozusagen, ob ich gerne Single bin oder ob es eher in dieses so, dass ich optimistisch bin, irgendwie
Also das,
schnell.
genau, das ist eher so das Zweite, dass du optimistisch bist, dass du noch, also du wirst auf jeden Fall irgendwann jemanden treffen, aber die Frage ist ja, wenn du denjenigen mit 60 triffst oder mit 50, dann ist es ja eher schwierig, was die Kindergeschichte angeht. Bist du optimistisch, dass du es jetzt noch in den nächsten 10, 12, 15 Jahren jemanden findest?
Ich habe es mittlerweile sehr entkoppelt, auch muss ich sagen. Also ich habe auch diesen, also natürlich gehört Kinderwunsch und Beziehungswunsch auch zusammen, aber dadurch, dass ich eben dieses Social Freezing auch gemacht habe, das war natürlich auch ein bisschen der Sinn, dass ich mir auch den Druck nehmen kann,
Ja, ein
ganz
bisschen mehr
klar.
Leichtigkeit, ne?
Total, das brauchte ich einfach. Und ja, also ich bin ein total optimistischer Single und also ich habe das ein bisschen für mich entkoppelt und ich glaube irgendwie mittlerweile, dass alles möglich ist.
Schön,
Also
das
ich
ist doch
glaube
gut.
irgendwie, dass möglich ist, dass ich, ja, also dass ich vielleicht mit 60 jemanden treffe oder
Ja,
dass ich im nächsten Jahr jemanden treffe.
alles ist möglich.
Ja, ich kann mir inzwischen so viel vorstellen. Also ich finde auch total spannend, so Co-Parenting-Modelle. Also ich glaube irgendwie, dass es einfach auch total wichtig ist, da für total viele Lebensmodelle irgendwie offen zu sein. Und das ist tatsächlich bei mir auch so eine Sache durch dieses relativ viel und lange Single-Sein, dass für mich so mein Freundeskreis unglaublich wichtig ist und dass ich auch auf jeden Fall weiß, wenn ich jetzt nicht so lange auch Single gewesen wäre, dass ich auch nicht so ein Netzwerk in der Form hätte. Also für mich hat, glaube ich,
Glaube ich.
Freundschaft ein ganz anderer Bedeutungsgrad irgendwie als für ganz viele andere Menschen. Das merke ich auch immer wieder. Und von daher kann ich mir mittlerweile auch einfach ganz andere Lebensmodelle irgendwie vorstellen. Ja.
Spannend. Also das heißt, du versuchst weiterhin, dass irgendwann ein Kind, mindestens ein Kind in dein Leben kommt. Also kannst du vielleicht auch, keine Ahnung, Co-Parenting hast du jetzt erwähnt, kann ja auch Single Mom by Choice oder wie auch immer man es nennen mag, könntest du dir aber auch vorstellen tatsächlich, dass
Ja,
sowas
auch.
vielleicht in den nächsten Jahren kommen sollte.
Das kann ich mir auch
Schön.
vorstellen.
Ja,
Ich
gut.
kann mir mittlerweile auch tatsächlich gut vorstellen, dass vielleicht, dass ich auch kein Kind habe, tatsächlich.
Oh, okay. Das ist ja okay. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, den habe ich jetzt gar nicht so richtig gedacht. Aber natürlich, das ist ja auch im Bereich des Möglichen. Wie geht es dir damit mit diesem Gedanken? Weil ganz viele Menschen, die einen Kinderwunsch haben, die, wie soll ich sagen, die halten diesen Gedanken so von sich fern, ne? Also, aber du beschäftigst dich damit.
Ja, weil, also natürlich zum einen, weil ich es auch musste, also
Ja,
weil ich
klar.
ja sozusagen immer wieder auch mit dieser Frage konfrontiert war oder auch mit diesem Gedanken, dass es schwierig sein kann.
Ja.
Und das für mich schon auch ja, eine totale Entwicklung war. Und ich einfach mittlerweile, also früher war ich schon eigentlich, glaube ich, eher so in diesem Tunnel, das gehört dazu, so.
Ja.
Und also ich bin auch sehr davon überzeugt, ich habe meine Eizellen eingefroren und
Ja.
irgendwie meine Kinderwunschärztin sagt immer so süß, die sind alle zusammen und die sind dort eine
Süß.
Familie eingefroren.
Oh, das ist ja irgendwie
Schiefkinder
nett. Schönes
sozusagen.
Bild.
Also wir haben dann ja irgendwann aus der alten Praxis sozusagen noch die anderen Eizellen dazugeholt und
Ja, ja.
deswegen ist es eine
Ja.
Familienzusammenführung, diese Umlagerung der Eizellen. Und
Schön.
also ich bin auch irgendwie gespannt, wenn es irgendwann so eines Tages so einen Moment gibt, wo ich irgendwie
Ja.
je länger jemanden date und ich
Ja.
dann von meiner eingefrorenen Eizellen erzählt werde.
Von einer Eizellenfamilie.
Genau. Also ich bin sehr überzeugt, dass ich es irgendwann versuchen werde.
Ja.
In welcher Form dann auch immer oder in welcher
Ja.
Konstellation auch immer. Aber ich muss natürlich auch so realistisch sein und wissen, es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten und
Ja, ja.
Möglichkeiten und die sind auch begrenzt.
Hm.
Und ich glaube, wenn es dazu kommen sollte und egal, also auch wenn das Ergebnis dann nicht so ist, wie ich es mir irgendwie erhofft habe, wird das in dem Moment nochmal sehr, sehr schmerzhaft sein.
Na klar.
Aber ich weiß inzwischen auch, dass es dann weitergehen wird und
Schön.
dass also es sehr viele Möglichkeiten gibt, dass es dann auch immer noch die Möglichkeit mit Pflegekindern oder Adoptivkindern gäbe. Und ich weiß auch eben, also ich bin auch einfach der festen Überzeugung, ein Mensch braucht eine Gemeinschaft und ein Mensch braucht ja so eine Art Sinnerfüllung, eine
Ja.
Aufgabe irgendwie. Und ich bin aber einfach auch der sehr, sehr festen Überzeugung, dass das nicht unbedingt ein Kind sein muss oder auch
Sehr
nicht unbedingt
schön.
eine eigene Familie, sondern dass es ganz viele Alternativen gibt. Und ich finde es total schön, wenn ich Kinder in meinem Leben habe, wie mit meinen Nichten oder halt auch einfach ganz viel mit den Kindern von Freundinnen so. Also ich habe auch einen Patensohn und so und
Ja,
freue mich dann
schön.
einfach total, dass diese
Toll.
Kinder auch da sind,
Ja,
so ja.
tolle Perspektive, richtig schön. Was würdest du sagen, was ist gerade das Beste in deinem Leben?
Ich so, ja,
Ja,
ist so.
schön.
Weil ja, ich einfach irgendwie mittlerweile das Gefühl habe, so dass ich so selbstbestimmt leben kann, ja.
Schön, Wahnsinn. Ich würde dir gerne noch die Frage stellen, hat es, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es auch was Gutes, was du aus der Situation mitnehmen konntest?
Ich glaube, es hat mir ja geholfen, auch einfach mir selbst mehr zu vertrauen und auch für mich einzustehen. Also auch eben weiter das Gespräch zu suchen in Situationen, also egal, ob es jetzt in einem medizinischen Kontext ist oder einfach in meinem Leben, einfach wenn ich etwas fühle, wenn es mir nicht gut geht, einfach für mich irgendwie da zu sein
Ja.
und in Situationen, ja, die anzusprechen oder auch wenn sich etwas nicht ändert, Situationen zu verlassen sozusagen und sei es egal welchen Kontext zu verlassen, sei es dann eben in eine andere Arztpraxis zu gehen oder sei es sich auch, ja, weiß ich nicht, auch im Freundeskreis oder so oder einfach auch Situationen, wo ich mich nicht wohlfühle, das auch anzusprechen. Also, und das, also es hat mich tatsächlich selbst, also das ist eben wirklich eines der wenigen positiven Dinge, dass ich
Ja,
viel, viel mehr für mich selber einstehe.
das ist aber ein richtig, richtig, also was richtig, richtig Gutes, ne? Und hast du dir verziehen inzwischen?
Ja,
Gut.
es war auch ein Prozess, genau, aber ich konnte mir das verzeihen, ja.
Ja, dass du so hart zu dir auch warst, ne?
Ja.
Richtig gut. Und ich würde schon zur letzten Frage kommen. Was würdest du den Hörer innen mitgeben wollen, wenn du so eine Botschaft hast.
Du merkst, ich war jetzt nicht vorbereitet, obwohl es natürlich deine klassische
Stimmt, ja, aber finde ich gut, dass du nicht vorbereitet bist.
Abschlussfrage ist. Ja, also ich würde jedem mitgeben, dass es weitergeht und dass es einfach das Leben offen steht. Also ich hab so Affirmationskarten
Ah, schön.
und ich hatte irgendwann mal so, ja, ich habe irgendwann morgens mir diese Affirmationskarte gezogen mit dem Spruch, das Leben wartet auf dich. Und das
Oh.
war in dieser ganz super schweren, ganz, ganz schweren Zeit so.
Ja.
Und das war dann einfach nochmal dieser Hinweis so, hey,
Das ist schön.
es ist alles hier. So,
Ja.
es liegt alles vor mir und jetzt ist es irgendwie an mich irgendwie auch wieder rauszugehen, so.
Super schön. Vielen, vielen Dank.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.